Von meiner Seite wünsche ich euch allen einen gesegneten Sabbat. Ich freue mich sehr, dass ich wieder bei euch sein darf, dass meine Familie und ich wohlbehalten zurückgekehrt sind, auch aus Österreich. Und ich sehe heute viele Gesichter, die noch nicht so oft hier in diesem Saal gesessen sind. Einige Gäste, auch etliche Geschwister aus der ukrainischen Gruppe sind heute hier. Auch eine Person, die ich vielleicht speziell vorstellen möchte. Es scheint so, dass wir eine Lösung gefunden haben für unseren Chor. Unser Plan ist, dass wir in einigen Wochen, wenn alles gut geht, wieder mit dem Chor hier in der Kramerstraße beginnen. Ich glaube, das ist für einige von euch eine sehr gute Neuigkeit. Wir haben diese gemeinsamen Proben auch vermisst. Auch mir ist das abgegangen. Vielleicht könnt ihr ganz kurz aufstehen, einfach, dass wir euch ganz kurz gesehen haben. Das ist unsere neue Chorleiterin. Ich bin gerade so nervös, dass mir der Name einfach völlig aus dem Kopf entfallen ist gerade. Sagst du gerade nochmal? Claudiana, natürlich, genau. Claudiana mit ihrem Mann und ihrer Tochter. Schön, dass ihr da seid. Wir werden die Details in den nächsten Tagen klären, auch mit unserem Musikteam und so. Aber es sieht gut aus, dass wir in einigen Wochen hier mit den Proben beginnen können. Von daher, ihr habt auch gesehen unten, das Foyer ist ganz umgestaltet. Es ist viel los hier in den nächsten Wochen und das ist schön. Und möge Gott uns darin segnen, dass diese Aktivitäten, die wir hier durchführen, auch wenn sie mit manchen Einschränkungen einhergehen, dass sie doch zum Segen werden für viele Menschen und dass wir auch andere kennenlernen dürfen und sie auch Gott kennenlernen dürfen dadurch. Aber jetzt zu meiner heutigen Predigt. Wir wollen heute das letzte Kapitel im Evangelium von Johannes betrachten. Johannes Kapitel 21. Und ich finde es unglaublich spannend. Überhaupt spricht mich das Evangelium von Johannes auf eine ganz besondere Weise an. Dieser junge Mann war jemand, der offenbar starke Emotionen hatte. Keiner spricht so über Liebe wie er. Und in keinem anderen Evangelium wird die Göttlichkeit Jesu so deutlich. Er spricht aus der Perspektive von jemand, der noch ein Teenager war, als er Jesus kennengelernt hat. Der eine ganz besonders innige Beziehung zu ihm hatte. Ich stelle mir das vor, und dabei denke ich ein bisschen an meine Kinder, dass die Beziehung von Johannes zu Jesus ein wenig so war wie zu einem von Herzen geliebten großen Bruder. Jemand, zu dem er aufgesehen hat. Dabei hatte Johannes auch einen leiblichen Bruder und auch mit ihm hatte er offenbar ein gutes Verhältnis. Die beiden spielen gemeinsam mit Petrus eine große Rolle im Neuen Testament. Jakobus, Johannes und ihr Freund Petrus, die sich schon von Jugend an kannten, waren in einigen ganz zentralen Ereignissen des Neuen Testamentes anwesend. So beispielsweise am Berg der Verklärung. Nur diese drei. Und in Lukas Kapitel 5, in den Versen 7 bis 10, spricht Jesus vor dieser großen Menschenmenge und ist dafür auf das Boot von Petrus und seinem Bruder Johannes gestiegen. Und nachdem er seine Rede beendet hat, findet dieses unglaubliche Wunder statt, diesen großen Fischzug, wo sie berichtet wird, dass Jesus sie auffordert, das Netz auszuwerfen und dass sie eine so große Menge von Fischen fangen, dass ihre Netze zu reißen beginnen. Sie rufen ihre Gefährten herzu, ihre Freunde Jakobus und Johannes, die ebenfalls professionelle Fischer waren und mit ihrem Boot gerade nebenan bei ihnen waren. Und nur gemeinsam schaffen sie es, diesen Fang an Land zu ziehen. Anschließend daran spricht Jesus mit den Jüngern und macht sie zu Menschenfischern. Er bringt sie weg von ihrem Beruf und führt sie hin zu einer neuen Berufung. Und mir scheint, dass durch diese praktische Erfahrung mit dem Fischfang und mit dem Netz, das sie nur gemeinsam einholen wollten, konnten, er ihnen gleich von Anfang an vermittelte, nur gemeinsam werdet ihr in der Lage sein, all diese Fische einzuholen, euch um all diese Menschen zu kümmern, die ich zu euch senden werde. Er lädt sie ein, ihnen nachzufolgen, und sie lassen buchstäblich alles liegen und stehen. Aber jetzt befinden wir uns am Ende der Geschichte. Im letzten Kapitel von Johannes, Kapitel 21, 3,5 Jahre später, nach dieser ersten Begegnung. Und hier findet sich eine Gruppe von 7 Jüngern am See Genezareth wieder. Er wird hier auch der See Tiberias genannt. Sie kommen erneut an diesen Ort nach all dem, was sie mit Jesus erlebt hatten. Diese 3,5 Jahre muss sich für sie wie ein ganzes Leben angefühlt haben. Von der Gruppe werden namentlich erwähnt Simon Petrus, Thomas, Nathanael und die Söhne des Zebedäus, also Jakobus und Johannes. 2 weitere werden nicht identifiziert. Vielleicht waren es Nathanael und Andreas, also der Bruder von Petrus und ein guter Freund, die ebenfalls wie der Großteil dieser Gruppe aus Bethsaida stammen. Sie kannten sich fast alle schon von Jugend an. Und sie waren in ihre Heimat zurückgekehrt. Warum genau, wissen wir nicht. Und dann sagt Petrus: Ich will fischen gehen. Und das ist irgendwie seltsam. Jesus ist doch schon auferstanden. Er hat in seiner letzten Begegnung, wie Johannes es berichtet, seinen Auftrag an sie erneut bestätigt. Er sagte: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Warum kehrt Petrus zurück in seine Heimat und zu seinem früheren Lebensunterhalt? Er lässt zumindest für diesen Moment das Menschenfischen beiseite und wird wieder ein ganz normaler Fischer. Vielleicht ist in seinem Kopf einiges vorgegangen. Vielleicht hat er sich in diesem Moment gedacht: War nicht damals vor der Begegnung mit Jesus alles weniger kompliziert? Damals konnte er einfach fischen, ohne sich groß den Kopf zerbrechen zu müssen, ohne dabei in Gefahr zu laufen, irgendjemanden zu verletzen. Fische fischen, das konnte er. Oder zumindest meinte er das. Aber diese andere, diese größere Lebensaufgabe, die Jesus ihm und den anderen Jüngern übertragen hatte, für diese Aufgabe fühlte er sich in diesem Augenblick völlig ungeeignet. Hatte er sich nicht selbst disqualifiziert als Nachfolger Jesu? Wenige Tage zuvor, als Jesus über seinen bevorstehenden Tod sprach, sagte Petrus noch großspurig: Wenn sich alle an dir ärgern werden, ich werde mich niemals ärgern. Doch schon damals hatte Jesus ihm vorausgesagt, was passieren würde. Wahrlich, ich sage dir, dass du in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, mich 3-mal verleugnen wirst. Petrus hielt das nicht für möglich. Er konnte nicht glauben, dass er zu so etwas in der Lage sein sollte. Er sprach: Selbst wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Es sollte nicht lange dauern, bis er erleben musste, wozu er in Wahrheit fähig war. Und in diesem Moment, als er unter Flüchen leugnete, Jesus zu kennen, als der Hahn, wie es Jesus vorausgesagt hatte, zu krähen begann, und in der Blick von Jesus mitten ins Herz traf. Dieser Moment war mit Sicherheit der schlimmste seines bisherigen Lebens. Die Verleugnung Jesu durch Simon Petrus war ein so einschneidendes Ereignis, dass in allen 4 Evangelien davon berichtet wird. Johannes, als enger Freund von Simon, schenkt uns einen besonders intimen Einblick in diese Situation. Er beschreibt, dass das Unheil seinen Anfang schon Stunden zuvor nimmt, als Jesus mit seinen Jüngern im Garten Gethsemane auf seine Festnahme wartet. Ich lese in Johannes 18, den Vers 3. Als nun Judas die Schar der Soldaten mit sich genommen hatte und Knechte von den Hohenpriestern und Pharisäern, kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Die Reaktion von Petrus, der wahrscheinlich außer sich war vor Angst und vielleicht auch Wut, lesen wir in Vers 10, Johannes 18, Vers 10. Simon Petrus aber hatte ein Schwert und zog es und schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Und der Knecht hieß Malchus. Zwei Details stechen hier hervor. Erstens, Johannes kannte den Knecht des Hohenpriesters mit Namen. Malchus. Und zweitens, in seiner Erzählung gibt es keinerlei Erwähnung davon, dass Jesus das Ohr des Knechtes wieder heilte. Beim Lesen der folgenden Verse erhöht das die Spannung umso mehr. Im Anschluss an die Festnahme Jesu begeben sich Johannes und Petrus gemeinsam zum Palast des Hohenpriesters. Sie folgen Jesus. Doch zuerst findet nur Johannes Einlass. Von ihm heißt es in Johannes 18, 15, dieser Jünger war dem Hohenpriester bekannt und er ging mit Jesus hinein in den Palast des Hohenpriesters. Auf seine Intervention hin wird jedoch auch Simon von der Türhüterin eingelassen. Und da steht Petrus nun in der Dunkelheit, in der Kälte. Er steht an einem Kohlenfeuer. Und um ihn herum die Knechte und Diener des Hohenpriesters. Bereits an der Tür identifiziert ihn die Türhüterin als Jünger Jesu. Doch er leugnet. Von dort, wo er am Feuer steht, kann er beobachten, wie Jesus verhört wird. Und er muss mit ansehen, wie einer der Knechte Jesus mitten ins Gesicht schlägt. Kurz darauf leugnet er zum zweiten Mal, ein Jünger Jesu zu sein. Und dann, wir erfahren von Johannes ein besonders heikles Detail, dann wird Petrus von einem Verwandten des Malchus angesprochen. Also des Mannes, dem er mit eigener Hand das Ohr abgeschlagen hat. Ihm gegenüber verleugnet Petrus seinen Herrn Jesus zum dritten Mal. Und der Hahn kräht. Ich glaube, ich hätte in dieser Situation genauso gehandelt wie Petrus. Ich glaube, ich hätte genauso Angst gehabt wie er. Und ich wäre nicht zu Jesus gestanden. Ich vermute ehrlich gesagt, dass die meisten von uns das getan hätten. Wie oft leugnen wir Jesus in unserem Alltag? Oder versäumen es zumindest, uns zu ihm zu bekennen? Vielleicht aus Angst? Oder aus Scham? Oder sogar aus Nachlässigkeit? Wie oft tragen wir durch unser eigenes Verhalten dazu bei, dass wir uns davor scheuen, uns Christen zu nennen? Zu Christus zu bekennen, wie Petrus. Verhalten wir uns so, dass wir würdig sind, diesen Namen zu tragen? Christ? Ich glaube, wir tun das oft ebenso wenig wie Petrus. Wenn er im Garten Gethsemane nicht die Beherrschung verloren hätte, dann hätte er wohl keine so große Angst im Palast des Hohenpriesters ausgestanden. Dann wäre vielleicht alles anders gekommen. Doch lasst uns jetzt zurückkehren zu Johannes 21. Wir beginnen ab dem Vers 3. Petrus spricht also: Ich will fischen gehen. Und weiter heißt es dort: Die anderen Jünger sprechen zu ihm: So wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot. Und in dieser Nacht fingen sie nichts. Ich frage mich, wie Petrus sich in dieser Situation gefühlt haben muss. Er, der wahrscheinlich der erfahrenste Fischer unter ihnen war. Als er feststellen musste, noch nicht einmal das Fischen beherrsche ich. Eine ganze Nacht lang unter mühevollstem Einsatz haben sie alles gegeben, doch es ist nichts dabei herausgekommen. Wie enttäuscht muss er gewesen sein. Was für eine Niederlage schon wieder. Aber was Simon Petrus in diesem Augenblick der erneuten Enttäuschung über sich selbst nicht wusste, war, dass Jesus selbst diesen Moment vorbereitet hatte. Ich bin überzeugt davon, es war der Heilige Geist, der Petrus mit seinen Freunden hierher geführt hat, in diese Erfahrung, damit Jesus eine lebenswichtige Lektion vermitteln konnte, die Petrus niemals, niemals in seinem Leben wieder vergessen würde. Lasst uns die Verse 4 bis 7 lesen von Johannes 21. Johannes 21, 4 bis 7. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, Johannes, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt. Und er warf sich ins Wasser. Jahre zuvor, bei diesem ersten großen Fischfang, war das der Augenblick gewesen, in dem Petrus ausrief: Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Und 3,5 Jahre später muss er genau dasselbe empfunden haben. Einerseits zog es ihn so zu Jesus hin, dass er sich ins Wasser warf, um zu ihm zu schwimmen, um schneller bei ihm zu sein als das Boot. Aber andererseits konnte er ihm wohl kaum ins Gesicht blicken, als er dann schließlich vor ihm stand. Vor allem, als er etwas entdeckte, das er in diesem Augenblick wohl kaum erwartet hatte. Johannes 21, Vers 9. Ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Ein Kohlenfeuer? Wo hatte er das zuletzt gesehen? Im Palast des Hohenpriesters. Es war am Kohlenfeuer, dass Petrus Jesus verleugnet hatte. Und jetzt hat Jesus alles vorbereitet, um in diese Situation wieder hineinzuführen. Es war auch etwa um die gleiche Uhrzeit, in den frühen Morgenstunden, die Zeit, wo zum ersten Mal der Hahn zu krähen beginnen würde. Und ich lese weiter in Vers 12 und 13. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt, und haltet das Mahl. So übersetzt Luther. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch die Fische. Jesus lädt seine Jünger ein zu einem gemeinsamen Essen, zu einem gemeinsamen Mahl, erneut. Und er weckt in ihnen die Erinnerung an all die anderen gemeinsamen Mahlzeiten, bis hin zu ihrem letzten Abendmahl. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Wir sind in Vers 15. Und ich möchte den Text jetzt nach einer Übersetzung lesen, die versucht, der Tiefe dessen, was hier im griechischen Original eigentlich steht, möglichst gerecht zu werden. Die Tiefe, die in so vielen deutschen Bibeln verloren geht. Johannes 21, Vers 15. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieben? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dein Freund bin. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dein Freund bin. Spricht Jesus zu ihm, behüte meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, bist du mein Freund? Petrus wurde traurig, weil er beim dritten Mal zu ihm gesagt hatte, bist du mein Freund? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dein Freund bin. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Am Ende sollte Petrus also doch Jesus in den Tod folgen und ihn dadurch preisen. Jesus wusste genau, wie es Petrus ging. Und er wusste auch, wie wichtig es war, ihm über seine Enttäuschung und seine Scham hinwegzuhelfen. Dabei konfrontierte er Petrus nicht direkt. Er machte ihm keinen einzigen Vorwurf. Auf unglaublich feinfühlige Weise führte er ihn Schritt für Schritt durch einen Prozess der Vergebung. Mit seiner ersten Frage, liebst du mich mehr, als mich diese lieben? Erinnerte er Petrus an seine eigenen Worte, als er sagte, wenn sich alle anderen an dir ärgern, ich werde mich niemals ärgern. Petrus glaubte nicht mehr von sich, mehr Liebe oder mehr Treue für Jesus zu haben als irgendein anderer Jünger. Im Gegenteil, ich glaube, er traute sich gerade noch zu sagen, ich bin dein Freund. Doch was tut Jesus? Wie reagiert er auf diese Aussage? Er spricht, weide meine Lämmer. Und in diesen kleinen Worten steckt so viel drin. Mit den Worten, weide meine Lämmer, spricht er Petrus sein tiefes Vertrauen aus. Er überträgt ihm die Fürsorge für das Wertvollste, was er hat. Seine geliebten Menschen, seine Nachfolger und Kinder. Jesus fragt ihn ein zweites Mal und kommt Petrus dabei schon einen Schritt entgegen. Er fragt ihn, liebst du mich? Und er spricht, ja Herr, du weißt, dass ich dein Freund bin. Spricht Jesus zu ihm, behüte meine Schafe. Doch beim dritten Mal geschieht etwas Erstaunliches. Jesus fragt nicht mehr nach der Liebe, nach dieser Agape von Petrus, sondern er fragt nach seiner Freundschaft. Nicht mehr. Er fragt nicht mehr als nach seiner Freundschaft. Und Petrus wird traurig, vielleicht weil ihm durch diese Frage von Jesus deutlich wird, ich habe durch mein Verhalten keine Liebe zu Jesus bewiesen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann habe ich mich noch nicht einmal als ein Freund erwiesen. Und doch bestätigt Jesus ein drittes Mal sein Vertrauen in ihn. Und in diesem Wort des Auftrags an Petrus ist das Wort der Vergebung und das Wort der Heilung verborgen. Indem Jesus seinem Freund entgegenkommt, bringt er zum Ausdruck, Petrus, egal wo du stehst, wir fangen dort an. Und das ist seine Botschaft heute auch an uns. Jesus sagt zu jedem Einzelnen von uns, wie sehr du auch von dir selbst enttäuscht sein magst, wie sehr du deine Liebe zu mir bezweifelst. Ich liebe dich. Und ich vertraue dir das Wichtigste an, was ich habe. Meine geliebten Menschenkinder. Das ist es, was Jesus zu uns sagt. Völlig unabhängig, wie fähig oder unfähig wir uns in diesem Augenblick fühlen mögen. Egal, wie viele Situationen wir erlebt haben, in denen wir versagt haben oder in denen wir nicht so treu waren, wie wir es uns gewünscht haben. Jesus sagt, egal wo du bist, egal wo du stehst, egal wie viel oder wenig du mich liebst, es ist für mich in diesem Augenblick genug. Wir fangen dort an, wo du stehst und gehen von dort aus weiter. Und so ist meine Reaktion auf diese unendliche Liebe, und vielleicht ist es auch eure Reaktion, zu sagen, Jesus, ich möchte dein Freund sein. Herr Jesus, bring mir bei, dich zu lieben, weil du weißt, wie das geht. Weil du mein Freund bist, egal was passiert. Weil du mich immer liebst. Daran dürfen wir uns heute erneut erinnern. Auch indem wir einander die Füße waschen und indem wir Anteil am Leib und am Blut Jesu nehmen im Abendmahl. Ganz egal, wo wir stehen. Jesus begegnet uns dort. In Liebe und Vertrauen. Amen.